Ich möchte nicht irgendwann dastehen und sagen müssen, ich bin jemand, der dafür verantwortlich ist, dass in der Südsee Inselvölker ihre Lebensgrundlage verlieren, weil der Meeresspiegel so weit angestiegen ist, dass die Inseln, zu deutsch gesagt, absaufen. Ein attraktiver Nahverkehr, der vielleicht den einen oder anderen dazu bringt, das Auto stehen zu lassen, ist in meinen Augen ein wichtiger Teil des Klimaschutzes.
Ihr habt gerade die Stimme von André Wendel gehört. André lebt in Leipzig und arbeitet dort seit über 10 Jahren als Busfahrer. Und er liebt es, in den Zoo zu gehen und hat außerdem vor kurzem die Bundesregierung verklagt. Er findet, dass sie zu wenig für Klimaschutz unternimmt. André erzählt uns heute, wie es dazu kam, dass ausgerechnet er als Leipziger Busfahrer sich mit der Regierung anlegt. Ich bin Anna Brehm, Ökologie-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
André Wendel zählt vielleicht nicht unbedingt zu den Personen, die man vor Augen hat, wenn man an KlimaaktivistInnen denkt. Aber natürlich ist auch er von der Klimakrise betroffen und macht sich Sorgen um die Klimafolgen. Im Herbst 2024 ist er dann einen ungewöhnlichen und sicher auch nicht leichten Schritt gegangen. Er hat die Bundesregierung verklagt. Und zwar zusammen mit 3 anderen Einzelklägerinnen sowie dem BUND und dem Solarenergieförderverein. Sie klagen gegen das unzureichende Klimaschutzgesetz, das die Ampelregierung aufgeweicht hat, indem sie die Sektorziele abgeschafft hat. Hallo André, schön, dass du heute extra aus Leipzig angereist bist und bei uns im Podcast zu Gast bist.
Ja, hallo.
André, kurze Frage zu Beginn. Hast du so eine Podcast-Aufnahme schon mal gemacht oder ist das heute hier eine echte Premiere?
Es ist meine Premiere heute hier, genau.
Und jetzt seit der Klage, hast du da viele Interviews, hast du viele Anfragen?
Anfragen, so großartig ist nicht. Also ich hatte 2 Zeitungsinterviews in der Zeit.
Okay, und wie ist das für dich? Das ist ja bestimmt was Neues, Ungewohntes.
Ja, neu, ungewohnt, neue Erfahrung, aber schön, weil es ist mal was anderes.
Also macht dir Spaß?
Ja, auf jeden Fall, genau.
Ich habe auch in der Zeit ein großes Porträt über dich gelesen und da steht ja auch, was du gerne machst, wenn du nicht Bus fährst, nämlich in den Zoo gehen. Wie bist du denn zu diesem Hobby gekommen?
Als Busfahrer parkt man irgendwie den Gedanken, einen Ausgleich für mich zu schaffen. Und da Sport nun nicht unbedingt meine große Schiene ist, habe ich mich eben auf Aktivität wie Fotografie spezialisiert und mache das hobbymäßig mit Leidenschaft. Ja.
Und so bist du dann auch an den Zoo und die Zoobesuche gekommen?
Richtig. Also angefangen in Leipzig und dann irgendwann mal so die nähere Umgebung bereist. Und jetzt bin ich mehr oder weniger auch deutschlandweit unterwegs.
Und was fasziniert dich so an Tieren oder was gefällt dir so besonders an Zoos?
Also an Zoos gefällt mir die Artenvielfalt, die man sehen kann, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, nach Asien zu fahren oder nach Afrika oder Südamerika, um dort exotische Tiere zu sehen. Das funktioniert nicht und so sind Zoos schon wichtig, um die Tierarten vorzustellen, die Tierarten den Menschen näher zu bringen. Aber Zoos sind eben auch wichtig für den Artenschutz.
Und würdest du sagen, diese Zoobesuche haben dich auch der Natur näher gebracht und den Tieren?
Ja, auf jeden Fall, weil mit den Zoobesuchen, mit dem Kennenlernen der verschiedenen Tierarten hat sich für mich auch etwas geändert bzw. entwickelt im Sinne von Artenschutz. Genau, dass ich da mich, sei es mit Spenden, engagiere.
Ja. Ja, es passt ganz gut. Wir hatten vor ein paar Folgen die Kinderbuchautorin Cornelia Funke hier zu Gast. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Und sie hat gesagt, was wir nicht kennen, können wir auch nicht schützen. Also wir können das neueste Smartphone-Modell aufzählen oder die wichtigsten Schuhmarken, aber wir können nicht die Bäume oder Tiere benennen, die bei uns vor der Tür rumlaufen, so ungefähr. Und wie wollen wir sie dann schützen?
Das stimmt. Das kann ich so zu 100% unterschreiben.
Ist dir dann durch die Zoobesuche auch klar geworden, wie schlecht es um unseren Planeten und das Klima steht?
Ja, auf jeden Fall. Für mich gibt es einen untrennbaren Zusammenhang zwischen Klimaschutz, Artenschutz, Umweltschutz. Das gehört einfach zusammen, das ist ein Paket und an dem sollten wir arbeiten, um nicht bloß das Klima zu schützen, sondern eben auch die Arten.
Und hast du noch so andere Schlüsselmomente in deinem Leben, wo dir so die Auswirkungen der Klimakrise richtig bewusst vor Augen geführt wurden?
Ja, man muss eigentlich dahingehend bloß mal mit offenen Augen und Ohren Nachrichten lesen. Vielleicht auch mal was lesen, was jetzt nicht so als Schlagzeile aufploppt, wenn man das Telefon aufmacht oder einen Rechner startet.
Trotzdem warst du ja weit davon entfernt, dich irgendwie mit der letzten Generation auf die Straße zu kleben.
Richtig, weil mir diese Methode, um ehrlich zu sein, nicht zusagt. Es ist eine Methode des Protests, aber mir persönlich ist das nicht bloß einen Schritt, sondern vielleicht sogar zwei Schritte zu weit gegangen.
Was hattest du denn zu der Zeit für eine Meinung von Klimaaktivismus?
Witzigerweise habe ich zu der Zeit die Mädels und Jungs von Wir fahren zusammen kennengelernt, die ja der Zusammenschluss von Klimaaktivisten von Fridays for Future und der Gewerkschaft Verdi waren oder sind. Und so habe ich durch diese Mädels und Jungs die andere Seite kennengelernt, wie man sich eben auch für Klimaschutz einsetzen kann, ohne sich auf die Straße zu kleben.
Und was hat das mit dir gemacht, die Leute von Fridays for Future kennenzulernen?
Eine Erweiterung des Horizonts, so könnte man sagen. Mal ein bisschen Weitblick zu entwickeln, vielleicht auch mal ein paar Jahre nach vorne zu schauen. Was könnte passieren, wenn wir jetzt nicht reagieren? Ne? Das ist oder hat sich bei mir geändert.
Und hast du das Gefühl, bei den Leuten von Fridays for Future ändert sich auch was durch den Kontakt zu den Leuten von der Gewerkschaft?
Also sie haben auf alle Fälle sehr viel gelernt, was bei uns im Betrieb jetzt zum Beispiel gemacht wird und was wir überhaupt an Arbeiten zu machen haben und wie unser Arbeitsalltag erstmal aussieht.
Ich finde das eigentlich ein guter Zusammenschluss, weil bei Fridays for Future sind ja auch viele SchülerInnen oder Studierende, die jetzt vielleicht auch noch gar nicht gearbeitet haben teilweise und sich dann mit Leuten zusammenzutun, die wirklich schon in verschiedenen Bereichen arbeiten und zu gucken, ey, wie können wir uns eigentlich zusammen stark machen, finde ich eine super Idee.
Es ist immer noch eine super Idee und war auch sehr, nicht bloß für uns, sondern auch für die Mädels und Jungs, eine sehr schöne Erfahrung.
Das heißt, du bist auch weiterhin aktiv?
Ja, also wir haben regelmäßige Treffen, je nachdem, wie es dann der Dienstplan vorsieht, sitzen wir auch mal zusammen. Ja.
Und dann, wie kann ich mir das vorstellen, dann bist du eines Tages aufgewacht und hast gedacht, so, heute verklage ich die Bundesregierung.
Um ehrlich zu sein, nein. Von der Gewerkschaft an sich wurde in Kontakt hergestellt und ich wurde dann angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und nach ein paar Tagen Bedenkzeit habe ich gesagt, ja, das mache ich.
Und worum geht's jetzt genau in der Klage?
Es geht einfach darum, dass die Bundesregierung zum damaligen Zeitpunkt ihre Arbeit in Sachen Klimaschutz nicht gemacht hat, beziehungsweise ihre eigenen Klimaziele, naja, ich will jetzt nicht sagen, mit Füßen getreten hat, sondern, wie du schon gesagt hast, aufgeweicht hat, indem sie diese Novelle Anfang des letzten Jahres ins Leben gerufen hat, wo dann diese Sektorenziele aufgeweicht worden sind.
Und warum ist dann jetzt diese Klage wichtig? Also was kann die bewirken?
Ja, zum einen muss man wahrscheinlich die Politik erstmal aufrütteln. Man muss denen erstmal auch zeigen, dass es auch von unabhängiger Seite Menschen gibt, die diese Probleme sehen, die diese Probleme wahrscheinlich besser und direkter wahrnehmen als eine Bundesregierung und muss oder kann vielleicht sogar schon Lösungsvorschläge anbieten damit.
Ja, und das ist ja dann auf jeden Fall, wenn ihr diese Klage gewinnt, ist das ja auch rechtlich bindend für die Bundesregierung, dass sie danach bessern muss. Ich meine, wir hatten ja schon mal das Bundesverfassungsgerichtsurteil und das hat ja auch einen großen Effekt gehabt und das ist ja für zukünftige Generationen super wichtig, dann so einen Rechtsspruch zu haben.
Ja, auf jeden Fall, weil dann ist rechtsbindlich festgeschrieben, was die Bundesregierung zu tun hat. Und darauf kann die Bundesregierung dann auch festgenagelt werden.
Du hast ja jetzt gesagt, du hast ein paar Tage Bedenkzeit dir dann genommen. Warum hast du dich dann letztendlich entschlossen, damit zu machen?
Es ist einfach wichtig. Also es ist einfach wichtig, das Klima zu schützen und in dieser Verbindung dann auch etwas für Artenschutz und Umweltschutz zu tun. Ich möchte nicht irgendwann dastehen und sagen müssen, ich bin jemand, der dafür verantwortlich ist, dass in der Südsee Inselvölker ihre Lebensgrundlage verlieren, weil der Meeresspiegel so weit angestiegen ist, dass die Inseln, zu deutsch gesagt, absaufen. Das ist nicht meine Intention.
Und das heißt, so du hast dir ein bisschen weiter in die Zukunft geguckt und dir einfach überlegt, wer möchte ich sein in 20 Jahren oder was möchte ich der Generation nach mir dann sozusagen überlassen?
Ja, das ist richtig, genau. Wir als Generation werden mit Sicherheit die Auswirkungen unseres jetzigen Tuns noch nicht mitbekommen. Unsere Enkel, aber spätestens unsere Urenkel, dann schon. Und da möchte ich eigentlich dagegen steuern.
Ja, und man muss ja sagen, wir merken es ja auch schon immer mehr. Also ich bin jetzt auch noch nicht so alt und ich erinnere mich an eine Kindheit, wo jeden Winter Schnee lag, wochenlang. Und jetzt ne, die Überflutung und diese krassen Hitzewellen, der Garten meiner Großeltern ist jeden Sommer verdörrt. Das sind ja auch schon Sachen, die ich in meiner Lebenszeit irgendwie jetzt wahrgenommen habe, die mir auch schon Angst machen.
Deswegen ist meine Meinung eigentlich, Klimaschutz, Klima an sich gehört zur Allgemeinbildung und jeder sollte sich schon damit auseinandersetzen und da auch einiges an Kenntnissen haben.
Ja, es ist ja unsere Lebensgrundlage. Ohne ein intaktes Klima, intakte Umwelt können wir nicht leben.
Eben, genau, so ist es. Und derzeit ist es halt einfach so, dass wir auf dem Ast sitzen, aber munter drauf lossägen und irgendwann Ja, man wahrscheinlich runterfallen.
Ja, das hoffen wir nicht. Und ich hatte ja eben schon gesagt, wenn ich jetzt so an Klimaaktivisten und Aktivistinnen denke, dann sehe ich irgendwie Schülerinnen oder Studenten vor mir, junge Menschen. Warum sind denn Busfahrerinnen und Busfahrer genauso gute Klimaaktivisten?
Ganz einfach, weil die jeden Tag da draußen unterwegs sind und tausende Menschen von A nach B transportieren und den Nahverkehr verkörpern. Und Nahverkehr ist in meinen Augen ein wichtiger Bestandteil für Klimaschutz. Ein attraktiver Nahverkehr, der vielleicht den einen oder anderen dazu bringt, das Auto stehen zu lassen, ist in meinen Augen ein wichtiger Teil des Klimaschutzes.
Ja, riesiger Teil. Also ich würde sagen, im Verkehrsbereich der wichtigste mit. Und würdest du sagen, es müssten sich insgesamt mehr Menschen aus anderen Bereichen noch für Klimaschutz engagieren?
Normalerweise sollte es jedem Menschen ein Anliegen sein. Wie du schon gesagt hast, der Garten deiner Großeltern jedes Jahr im Sommer verdorrt. Das sind eben diese kleinen Steine, wo eigentlich jeder für sich selber merken sollte, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann den Ansatz zu bekommen, muss man irgendwas tun, sollte eigentlich jeder haben. Schon als Eigeninteresse.
Ja, also das dann nicht so wegzuwischen, sondern zu überlegen, huch, irgendwas ist hier, kommt ins Rutschen und was kann ich machen?
Ja, genau.
Und wie ist das so in deinem direkten Umfeld? Wie sehen das zum Beispiel deine KollegInnen?
Also ich habe bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht. Viele haben einfach bloß gesagt, es ist in Ordnung, wie du das machst, was du machst. Und ja, drücken mir teilweise die Daumen, fragen auch nach, was bei rauskommt.
Begegnest du dann trotzdem manchmal Menschen, die Klimaschutz auch kritisch sehen?
Ja, natürlich. Ist ja auch nicht schlimm, weil man kann sich ja auf einer ordentlichen Ebene gerade auch über das Klima unterhalten.
Und was sind dann so die Sorgen der Menschen, wenn die Klimaschutz kritisch sehen?
Naja, viele denken, dass für den Klimaschutz dem kleinen Mann noch mehr in die Tasche gegriffen wird, als wie das jetzt schon ist. Was aber nicht unbedingt sein muss. Das zum Ersten. Einige denken auch, na, was können wir denn überhaupt machen? Als Deutschland sind wir so ein kleines Licht in Sachen Klimaschutz. Das mag zwar stimmen, aber auf der anderen Seite muss ja irgendjemand mal anfangen, was zu machen. Es ist halt wichtig, da auch mal sich ein bisschen zu belesen, damit man auch den Einblick hat, was da überhaupt so alles passiert. Und dann, denke ich mal, würde sich auch die Denkweise einiger Leute ändern.
Ja, und wenn man mal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, sind wir gar nicht so ein kleines Licht in Deutschland. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und die Welt schaut auf uns. Ne? Wenn wir als Industrieland das schaffen, dann gehen auch andere nach.
Ja, und dass wir das schaffen können, haben wir ja schon mal bewiesen. Ne? In meiner Jugend gab es diesen FCKW-Aufschrei, dass plötzlich alle Spraydosen und alle Kühlschränke mit diesem Gas befüllt gewesen sind. Und naja, Fingerschnipsen gleich war dieses Gas auf einmal weg.
Ja, und es ging. Und das hat sich gebessert. Ja. Und machst du dir denn auch diese Sorgen? Also machst du dir Sorgen, dass dein Leben teurer wird, wenn wir den Klimaschutz so umsetzen, wie wir es eigentlich müssten?
Einerseits ja, aber andererseits ist es mir ein Stück weit egal, weil jeder kann für sich ein Stück fürs Klima beitragen. Und wenn das eben heißt, dass ich im Monat ein paar Euro mehr ausgeben muss dafür, ist das auch okay. Solange wie mir jetzt nicht die große Hand in der Tasche fasst. Aber diese kleinen Schritte, ich denke schon, dass man die machen kann und dass die auch jeder gehen kann.
Es muss ja auch nicht sozial riesige Auswirkungen haben. Also man kann ja Klimaschutz auch gerecht gestalten. Da ist so ein bisschen die Frage, was wäre für dich sozial gerechter Klimaschutz?
Der sozial gerechter Klimaschutz, nehmen wir ein Beispiel, Deutschlandkarte, wenn die ordentliche Finanzierung der Bundesregierung erfährt, beziehungsweise die auftretenden Finanzlöcher durch die Auswirkungen der Deutschlandkarte bei den Nahverkehrsbetrieben ausgeglichen wird. Wäre das zum Beispiel sozialverträglich?
Ich finde eigentlich, der Nahverkehr ist das beste Beispiel für sozial gerechten Klimaschutz, weil wenn wir da ganz viel Geld rein investieren, profitieren ja alle. Alle können ihn nutzen, alle haben einen besseren Nahverkehr, kommen besser von A nach B. Das ist eigentlich das Gerechteste, was wir tun können.
Richtig, das ist mein Ansatz, warum ich zum Klimaschutz noch mitgekommen bin. Weil in der letzten Tarifauseinandersetzung, die wir ja hatten auf Länderbasis, wo die Länder Tarifverträge für die Nahverkehrsbetriebe ausgehandelt worden sind, fehlt einfach die Finanzierung der Bundesregierung, weil die Kommunen können es einfach nicht mehr stemmen, die Kosten. Und Länder bzw. Bundesregierung sind jetzt gefragt, um da zu handeln.
Ja, und es gibt ja da auf kommunaler Ebene auch teilweise Probleme, weil das querfinanziert wird bei den Stadtwerken. Ne? Dann mit den Einnahmen aus der Energieversorgung wird der Nahverkehr, und das wird sich ja jetzt auch alles ändern in den nächsten Jahren. Und da braucht es irgendwie eine Perspektive, die klar ist und verlässlich ist.
Auf jeden Fall, ja.
Die es auch attraktiv macht, als Busfahrerin oder Busfahrer zu arbeiten.
Zum einen, genau, die es aber auch attraktiv macht, für die Fahrgäste auf den Nahverkehr umzusteigen.
Ja, ich finde es interessant. Mein Vater ist der größte Sparfuchs, hat nie einen Fuß in öffentliche Verkehrsmittel gesetzt. Dann kam das 9-Euro-Ticket. Seitdem ist er Fan und fährt nur noch mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Es ist ja auch die einfachste Variante, von A nach B zu kommen, weil man hat das Ticket, man zahlt monatlich seinen Obolus und kann im Endeffekt deutschlandweit unterwegs sein.
Ja, ich finde das so toll jetzt. Ich fahre in eine andere Stadt, steige aus dem ICE und setze mich in den nächsten Bus. Zack, fertig, herrlich.
Sehe ich genauso.
Du arbeitest ja jetzt seit über 35 Jahren bei den Leipziger Verkehrsbetrieben und seit über 10 Jahren als Busfahrer. Hast du irgendwie gesehen, was sich im Verkehr in der Zeit verändert hat?
Ja, ganz deutlich ist der Verkehr natürlich mehr geworden. Das muss man ja mal sagen. Also das ist ja nicht bloß bei uns in Leipzig so, das habt ihr mit Sicherheit hier in Berlin auch. Die Problematik, mehr Menschen, mehr Autos, aber auch mehr Fahrgäste. In den mittlerweile 14 Jahren, die ich Bus fahre, muss man sagen, dass die Fahrgastzahlen doch gestiegen sind. Gerade in Leipzig merkt man schon den Zuzug vieler Menschen. Das macht sich schon bemerkbar.
Und was würdest du jetzt aus deiner Perspektive als Busfahrer sagen, was muss sich ändern, wie die Leute von A nach B kommen?
Naja, wie gesagt, Attraktivität des Nahverkehrs muss gesteigert werden. Man muss eben versuchen, eine ansprechende Taktung zu entwickeln. Man muss versuchen, die Fahrzeuge so zu gestalten, dass die Fahrzeuge an sich schon attraktiv sind, dass es auch Spaß macht, mit denen zu fahren. Und dann muss man halt ins Personal investieren, damit das da ist und gehalten wird. Und eigentlich die offensichtlichen Punkte, die so ins Auge springen.
Ja, das meiste geht mit Geld einher und Geld ist ja oft Priorität. Wenn wir es eine Priorität machen, dann geben wir auch das Geld dafür aus.
So sieht's aus, genau.
Und blickst du so insgesamt jetzt optimistisch oder eher pessimistisch in die Zukunft?
Ja, ist doch schon mit einem gewissen Maß an Optimismus.
Und woher ziehst du den?
Na, ich denke schon, dass das nicht bloß ich, sondern viele, viele Menschen eben ja ihren kleinen Teil zum Klimaschutz beitragen. Sei es, dass sie jetzt sagen, die 500 Meter zum Einkaufen muss ich heute nicht fahren, wie kann man laufen? Oder sei es, dass jemand sagt, okay, ich habe so Feierabend, dass ich nur mit dem Nahverkehr fahren kann.
Wir sprechen auch oft hier im Podcast vom Handabdruck, dass du mit deiner Handlung auch andere inspirierst, Dinge anders zu tun. Und ich weiß nicht, ist das bei dir vielleicht auch so gewesen, dass du jetzt mit dieser Klage, dass dann andere Leute auch angefangen haben, sich Gedanken zu machen? Hast du da irgendwie Rückmeldungen bekommen?
Also ich hoffe, dass es bei einigen Leuten vielleicht eine andere Sichtweise entwickelt hat, beziehungsweise ein kleines Umdenken vonstatten geht. Eine Rückmeldung habe ich dahingehend leider noch nicht.
Und gibt dir jetzt sowas wie die Klage auch ein bisschen Hoffnung auf die Zukunft, dass sich das vielleicht doch noch zum Besseren dreht?
Ja, Hoffnung auf jeden Fall. Weil Hoffnung sollte man ja nicht aufgeben. Die sollte man behalten. Und wenn ich keine Hoffnung hätte, würde ich nicht optimistisch reinblicken. Dann müsste ich irgendwann den Kopf in den Sand stecken. Und das wäre nicht ich und das muss auch nicht sein.
Und dann hat man auch keine Lust mehr, morgens aufzustehen, glaube ich. Danke dir jetzt erstmal bis hierhin. Wir kommen jetzt nämlich zu unserem Klimadilemma. Wir sprechen jetzt über eine verzwickte Situation, vor die uns die Klimakrise im Alltag stellt. Und Julian und Manuel vom Klimanewsletter Treibhauspost, die stellen uns jetzt ein solches Klimadilemma vor.
Das Klimadilemma.
Manuel, wir machen hier ja zum Glück keine Werbung für irgendwelche Marken und Konzerne. Aber könntest du mir aus dem Stegreif einmal kurz ein paar Marken aufzählen, die du sofort im Kopf hast?
Leider viel zu viele. Also das Erste, was mir lustigerweise einfällt, ist McDonald's, obwohl ich da nie hingehe. Nike, Apple, Lidl, Starbucks, Coca-Cola, Persil, Milka, Haribo, Nutella, Nestlé.
Danke, danke, danke. Reicht schon. Und wie viele Bäume könntest du so aus dem Stegreif erkennen und aufzählen?
Oh, ja, gut, halt so die Klassiker, ne? Ahorn, Birke, Buche, aber es ist auf jeden Fall weniger, muss ich schon zugeben.
Es ist einfach krass, wenn man das vergleicht, dass wir einfach die Natur viel weniger in unserem Alltag haben und uns immer mehr von ihr entfremden. Und da sind wir mittendrin in unserem heutigen Dilemma. Es geht nämlich darum, dass wir die Natur eigentlich mit weitreichenden Maßnahmen schützen müssten, uns aber gleichzeitig komplett von ihr entfremden.
Und dass wir uns mehr mit der Natur verbinden müssten, das ist ja auch super plausibel, gerade wenn man sich mal unsere Lebensweise ansieht, insbesondere in den Städten. Und Julian, bei uns ist ja auch so, wir leben ja beide in Berlin und das ist ja schon krass. Wir sind super viel drin, wir sind super viel am Laptop, alles spielt sich digital ab und wir sind leider auch einfach wenig in der Natur. Und man muss auch sagen, global gesehen leben immer mehr Menschen in Städten und das geht auch mit einer Entfremdung von der Natur einher.
Und es ist ja auch nicht so, dass nur die Biodiversität zurückgeht, sondern gleichzeitig auch unsere eigenen Erfahrungen mit der Natur. Das sieht man auch daran, dass die Natur viel weniger in Filmen und Büchern und in der Musik vorkommt. Da gibt es auch verschiedene Studien zu, die das belegen. Und die Frage ist ja jetzt, was können wir dagegen tun?
Und eine sehr, sehr offensichtliche erste Antwort wäre wahrscheinlich, dass wir mehr Zeit in der Natur verbringen einfach. Das allein würde uns wieder stärker mit ihr verbinden und hätte ganz nebenbei auch noch ganz viele positive Effekte, zum Beispiel auf unsere Zufriedenheit und auch auf unsere Gesundheit.
Voll. Und dann könnte man aber auch überlegen, wie können wir das Ganze noch grundlegender und langfristiger angehen? Und da könnte es helfen, drauf zu gucken, wie wir überhaupt über die Natur denken und vielleicht auch so ein bisschen mal unsere westliche Weltsicht auf die Natur in Frage stellen.
Grob gesagt ist es ja so, dass wir die Natur bislang als leblose Materie wahrgenommen haben und so als eine riesige Ressource, die wir endlos ausbeuten können. Und ich glaube, dass es dabei helfen könnte, wenn wir uns auch an indigenen Weltsichten orientieren. Viele davon verbindet ja, dass sie die Natur so als beseelt betrachten und dass sie nicht nur Menschen, sondern auch nichtmenschliche Wesen wie Personen behandeln und dass diese Personen Würde und Rechte besitzen.
Genau, und das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen ja utopisch, dass vielleicht ein Fluss oder ein Wald Rechte bekommt, aber auf der anderen Seite haben ja auch Konzerne und Unternehmen Rechte. Und ein schönes Beispiel kommt da aus Spanien. Da hat eine Lagune, das Mar Menor, hat da Rechte bekommen. Das wurde zur Rechtsperson erklärt. Und die Lagune kann jetzt mit Hilfe von einem gesetzlichen Vormund eben Verschmutzer verklagen. Und ich finde, das zeigt schon, dass halt solche Gedanken langsam aber sicher auch im globalen Norden ankommen.
Also wir sollten uns vielleicht alle ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, dass die Klimakrise Realität ist und die Klimafolgen nicht einfach wieder weggehen. Wie ist das für dich persönlich? Spürst du auch im Alltag schon Klimafolgen?
Ja, also man merkt es schon. Also ich zum Beispiel gehe ja nun auch mit offenen Augen durch die Gegend. Ich belese mich auch sehr viel. Mir springen auch mittlerweile bewusst Schlagzeilen ins Auge, die jemand anders vielleicht eher wegwischen würde, der hinsichtlich dieses Themas kein Interesse hat. Also es ist schon wichtig und das unterstreicht eigentlich auch bloß für mich nochmal die Tatsache, dass Klimaschutz, Klima an sich, wichtiger Teil der Allgemeinbildung sein sollte.
Ja, damit alle diese Sensibilität entwickeln, ne? Und wenn man sich erstmal mit was auseinandergesetzt hat, dann fällt es einem ja auch mehr auf.
Richtig, genau. Wie du schon gesagt hast. Bloß wenn du erkennst, was passiert, kannst du daran arbeiten, es zu ändern.
Und wie ist es jetzt, wenn du mit dem Bus in Leipzig unterwegs bist, hast du da auch schon was gemerkt? Also irgendwie, dass es heißer ist und die Klimaanlage nicht mehr nachkommt oder dass irgendwie Straßen überflutet werden?
Straßenüberflutung durch Starkregen haben wir in Leipzig auch, dass Brücken teilweise dann unter Wasser stehen. Das auf alle Fälle. Hinter der Frontscheibe von dem Bus ist es sowieso relativ schwierig, gerade dann im Sommer. Die Klimaanlagen laufen dann zwar auf Betrieb, aber es ist trotzdem sehr schön warm.
Heißt, man schwitzt immer gut.
Ja, doch, das auf alle Fälle, genau. Aber auch so, wenn man jetzt unterwegs ist, ja, es ist wärmer geworden. Man merkt es schon. Wie du vorhin schon auch angemerkt hast, früher hatten wir noch Winter, wo auch hier bei uns im Flachland Schnee gelegen hat. Können jetzt halt mal rausschauen und mal so die letzten Winterrevue passieren lassen, was wir da hatten.
Mich macht das richtig traurig, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke. Es war immer so schön und jetzt, es fällt einmal einen Tag Schnee und man hat sofort das Gefühl, ich muss alles stehen und liegen lassen und das jetzt ausnutzen, weil wer weiß, ob es nochmal kommt.
Ja, habe ich als Busfahrer eine andere Sichtweise drauf, auf Schnee auf der Straße. Aber das ist zum Beispiel ein augenscheinliches Phänomen, wo uns eigentlich schon aufgezeigt werden sollte. Guck mal, da ist was los und das ist nicht unbedingt so gut.
Ich habe noch einen kurzen Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr nämlich noch mehr Lust auf konstruktive Perspektiven auf die Klimakrise habt, dann lest den Newsletter von Manuel und Julian. Die Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen und abonnieren könnt ihr ihn kostenlos unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und André, wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich habe mich gefragt, als Busfahrer siehst du ja jeden Tag super viele Menschen. Und was würdest du denen und vielleicht auch unseren HörerInnen jetzt noch gerne mitgeben als Gedanken zum Klimaschutz?
Macht die Augen auf, lasst gewisse Situationen auf euch wirken. Geht mit offenen Augen durchs Leben. Nehmt auch was auf, was euch vielleicht nicht in erster Linie so interessiert. Und erweitert damit euren Horizont. Dann kriegen wir zusammen was gebastelt, was uns allen am Ende weiterhilft.
Ich glaube, dieses Zuhören und Perspektive erweitern, das ist ganz wichtig. Das nehme ich jetzt mit aus dem Gespräch mit dir. Ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier warst. Und euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann empfehlt unseren Podcast doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja auch eine Busfahrerin oder einen Zooliebhaber, den ihr diese Folge schicken könnt. Und die nächste Folge vom Pott der guten Hoffnung erscheint in 2 Wochen. Bis dahin eine hoffnungsvolle Zeit. Tschüss.
Tschüss.